Ja, es tut gut, unseren Herrn zu loben, ihn anzubeten, ihn zu ehren und einfach uns bewusst zu machen, dass er ein guter Gott ist, ein freundlicher Gott ist, ein Gott der Freude, der uns auch heute Morgen beschenken möchte. Wir sind ja am Jahresanfang immer noch letzten Sonntag hier zusammen gewesen zum Auftakt der Allianz Gebetswoche, die unter dem Motto steht: Joy. Die Freude Gottes, die Freude Jesu, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Und diese Woche waren an verschiedenen Orten einfach auch Abende, die dieses Thema entfaltet haben, fortgeführt haben, gemeinsam Gebet vor Gott gewesen. Und ja, das Thema Freude, ich denke, das ist etwas, was nicht nur für ein paar Tage irgendwo wichtig ist, sondern, wie wir schon gesungen haben, etwas, was da durchaus auch unser Leben durchziehen darf und möchte und ja, uns einfach auch als Thema oder als etwas mit uns gehen darf. Auch heute Morgen in diesen Gottesdienst, wo wir nachher Abendmahl miteinander feiern. Auch da soll die Freude am Herrn im Mittelpunkt stehen und uns erreichen. Petrus, der Apostel, hat mal in seinem Brief nur in einem Nebensatz zu seinen Adressaten, die er dort an dir geschrieben hat, gesagt: Ihr seid ja Menschen, die geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist. Ich finde, das ist ein schöner Nebensatz. Es ist ein schönes Charakteristikum und es ist, denke ich, auch ein Wesensmerkmal, das er bei den Menschen, an die er schreibt, wohl auch vorgefunden hat, mit dem er sie auch charakterisiert und sagt: Ihr seid Menschen, die geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist. Wenn jetzt Petrus heute Morgen hier wäre und wird aus seinem Brief vorlesen oder wird uns begrüßen und sagen: Ihr Lieben hier heute Morgen in Weil der Stadt, ihr seid ja alles Menschen, die geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist. Was würdet ihr denken? Würdet ihr sagen: Ja, haben wir. Es erfüllt uns, der Geschmack ist da. Wir haben den noch unmittelbar im Mund oder wo auch immer man das dann schmeckt oder haben es im Kopf, haben es in Erinnerung, wie auch immer. Was würden wir antworten und wo würden wir das festmachen, dass wir geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist? Auf den Geschmack kommen. Wie kann das im Blick auf die Beziehung zu Gott aussehen? Wie sieht das aus? Auf seine Freundlichkeit, ihr habt geschmeckt, wie freundlich der Herr ist. Vielleicht könnten wir auch gar nicht so leicht antworten, weil man denkt: Okay, da müsste ich vielleicht auch ins Eingemachte sozusagen gehen, in die Tiefen gehen, wo man dann schmeckt, wo man Gottes Güte schmeckt, wo man ihn erfährt. Da müsste ich drüber nachdenken, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich in Beziehung zu Gott bin, wo erlebe ich ihn, wo erfahre ich ihn, wo dockt seine Freundlichkeit wirklich bei mir an? Wo kann ich sie schmecken und fühlen? Denn im Grunde ist das ja schon die Einladung, die uns durch die ganze Bibel hindurch begegnet und vielleicht im Wort wie im Psalm 34 besonders dann auch aufleuchtet, wenn es heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es ist ein Wort, das ich immer gerne auch zum Abendmahl, bevor wir das Abendmahl nehmen, nochmal zuspreche und erwähne, weil hier die Einladung ist, auch natürlich im Abendmahl, wo es ja auch ein Stück um Essen und Trinken geht. Wir haben schon dreimal anders gehört, da wird es ausführlich, aber Abendmahl ist ja auch ein Essen und Trinken, ein Schmecken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also ich möchte heute Morgen so eine Art kulinarische Predigt halten, zumindest, dass das irgendwo im Hintergrund da ist, weil es ja auch hier am Abendmahl auch um eine Art Essen und Trinken geht und weil das einfach der große Horizont ist. Auch etwas zu schmecken, auch uns mal wieder zu fragen und vielleicht auch dafür zu öffnen, die Freundlichkeit Gottes zu erleben, zu schmecken. Schmecken ist ja wirklich eine zentrale Sache, die zum Essen und zum Trinken dazu gehört. Und Essen und Trinken ist da überhaupt essentiell. Also ich vermute mal, dass heute Morgen niemand hier sitzt, der nicht schon zu Hause irgendwas gegessen oder getrunken hat. Oder ist jemand da, der sagt nichts? Also vielleicht nichts gegessen. Es gibt Leute, die kein Frühstück essen, aber irgendwo ein bisschen was trinken. Das tut wahrscheinlich jeder. Und Essen und Trinken ist essentiell. Und das gehört einfach dazu. Und normalerweise tun wir das auch mehrmals täglich. Und es ist umso schöner, wenn das, was wir essen und trinken, wenn uns das tatsächlich ja auch schmeckt. Und schmecken ist ein besonderer Sinn, den wir haben. Also es gibt da, soweit ich weiß, 5 Sinne, gell? Also das Hören, Sehen, Fühlen, Tasten und Schmecken. Und manche haben noch ein paar andere Sinne, die dann mit dazukommen. Aber das sind so die 5 Hauptsinne. Und das Interessante beim Schmecken ist, dass es schon irgendwo etwas Unmittelbares ist. Weil man kann zum Beispiel sagen, mir schmeckt's. Und das ist ein vollständiger Satz. Das ist eine vollständige Aussage. Aber man kann nicht sagen, mir riecht's oder mir sieht's oder mir hört's oder mir tastet's. Also es geht bei den anderen Sinnen so nicht. Aber man kann sagen, mir schmeckt's. Und das ist irgendwo eine klare Aussage, die jeder versteht. Und man kann auch nach dem Lieblingsessen zum Beispiel fragen, nach dem, was einem wirklich schmeckt. Und gleichzeitig, weil das so unmittelbar ist, irgendwo, weil jeder irgendwo das Geschmacksempfinden ganz nahe dabei sich hat, ahnen wir auch, dass jemand sagen kann, mir schmeckt's nicht. Also die Geschmäcker sind ja auch ganz verschieden. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Und vielleicht ist deshalb auch das Thema Essen und Trinken und die Kulinarik und alles so ein breit gefächertes Thema, weil es hier so viele unterschiedliche Erlebnismöglichkeiten gibt. Und Essen und Trinken, also man kann in Buchhandlungen gehen, findet man ganze Regale voll mit Kochrezepten oder mit irgendwas. Man kann ins Fernsehen gehen, Kochsendungen sind immer beliebt. Man schlägt Zeitschriften aus. Es geht um Essen und Trinken und um Geschmack, um etwas, was man empfindet, was man wahrnimmt, weil uns das alle verbindet. Und gleichzeitig ist das ja auch ein ganz, ganz sensibler Bereich mit dem Geschmack. Weil wir gerade beim Lieblingsessen waren, wir waren vor kurzem auch bei unseren Enkeln. Unser ältester Enkel hat gesagt, jetzt gibt's am nächsten Tag mein Lieblingsessen. Und er hat auch noch extra mitgekocht. Und es hat auch tatsächlich geschmeckt. Wenn ihr wissen wollt, kann ich euch nachher das Rezept verraten. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber angenommen, es hätte mir nicht geschmeckt, was er da jetzt gekocht hat, zusammen mit seiner Mama. Dann wäre ich wahrscheinlich vorsichtig gewesen, zu sagen, mir schmeckt's nicht. Sondern irgendwie hätte ich halt schon versucht, das irgendwo hinzukriegen. Weil bei dem Punkt, dass man vielleicht eingeladen wird oder vielleicht jemand anders einem was anbietet und erwartet oder hofft, dir schmeckt's und der andere sagt dann, schmeckt mir überhaupt nicht. Also das sind Dinge, die gehen relativ tief. Und mit dem Geschmack, mit dem Ganzen, mit den unterschiedlichen Geschmäckern, da ist auch schnell verbunden, dass man irgendwo sagt, okay, wenn es dir nicht schmeckt, hast vielleicht eine andere Chemie, vielleicht stimmt unsere Chemie überhaupt nicht miteinander. Also bei den Geschmäckern, man weiß, die sind sehr verschieden, aber beim Geschmack, da teilen sich manchmal auch die Meinungen und da teilen sich auch die Beziehungen. Also das ist wieder auch was ganz Spezielles, was zu dem Thema Schmecken mit dazugehört. Essen und Trinken ist auch in der Bibel ein ganz großes Thema. Eigentlich kann man sagen, die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite handelt vom Essen und Trinken. Wisst ihr, was das erste Wort ist, das Gott zum Menschen, zu Adam spricht? 1. Mose Kapitel 2, Schöpfungsbericht. Was sind die ersten Worte, die Gott zum Menschen, zu Adam spricht? Finden sich in 1. Mose 2, Vers 16 und sie heißen, du darfst essen. Nach der Luther-Übersetzung, du darfst essen. Das sind die ersten Worte, die Gott zu den Menschen spricht und sagt, du darfst essen. Ist das nicht genial? Wir haben das natürlich in Verbindung damit, dass eben Gott Adam in den Garten setzt und sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem einen Baum nicht. Und bei uns bleibt natürlich, wenn man das liest, immer das Aber hängen, dass die ersten Worte die sind, dass Gott sagt, aber das darfst du nicht essen. Aber die ersten Worte sind eigentlich, du darfst essen von allen Bäumen des Gartens. Ist das nicht genial? Also es beginnt in der Einladung, du darfst essen. Es endet in Offenbarung Kapitel 22. Womit? Mit der Einladung zu trinken. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürste, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine Einladung zu trinken, eine Einladung von dem lebendigen Wasser, das dann auch beschrieben wird in dem ganzen Kapitel, zu nehmen, sich erfrischen zu lassen und das Leben, das von Gottes Thron ausgeht, wirklich auch in sich aufzunehmen. Essen und Trinken umschließt das Thema, umschließt die Bibel. Es sind die Szenen von Gastfreundschaft, die die ganze Bibel durchziehen. Im Alten Testament denken wir an Abraham und Sarah, die Besuch bekommen und dann wird gegessen und getrunken. Gideon, der mit dem Engel, mit dem Boten, der zu ihm kommt, isst und trinkt. Oder dann auch dieses geniale Moment, als es zum Bundesschluss kommt am Sinai, wo Mose die Gebote bekommen hat und dann die Einladung erfolgt, dass Mose, Aaron und die 70 Ältesten auf den Berg gehen, um Gott zu begegnen. Dann findet das auch statt. Und am Ende dieses Berichtes heißt es, als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Ist es nicht interessant, dass auch zu der Gottesbegegnung, zu dem Gottesmoment einfach dieses Schmecken, dieses Essen und Trinken, dieses Empfinden, wir sind lebendig und es wird uns was geschenkt. Es ist Gnade da, es ist Leben da, es ist Miteinander da, es ist Geschmack da. Gott nicht nur irgendwo erleben in Gedanken, sondern ihn wirklich spüren und erleben, essen und trinken. Essen und Trinken war auch bei Jesus wichtig. Wenn wir die Evangelien durchgehen, dann sehen wir, Jesus hat gerne gegessen und er hat gerne getrunken. Und er hat die unterschiedlichsten Leute eingeladen oder war mit ihnen zusammen, von den Jüngern angefangen, den Jüngerinnen, die mit ihm waren, aber auch Zöllner und Pharisäer und Gegner und wer auch immer. Also er hat gerne gegessen und getrunken, so sehr, dass er ja unter anderem als ein Fresser und Weinsäufer auch bezeichnet wurde, also einer, der bekannt war, dass er da ist, wenn es was zu essen und zu trinken gab. Er war zusammen bei Gastmählern, bei religiösen Festen, bei Hochzeiten. Es war ein Grill am Morgen am See Genezareth, als der Fisch gegrillt wurde. Also es geht so viel ums Essen. Er vermehrt das Essen. Er vermehrt Fisch und Wein und Brot. Er verflucht sogar mal den Feigenbaum, weil er keine Feigen trägt, wo er gesucht hat nach Essen. Die Gleichnissen sind voll von Festmählern, über Weinberge wird berichtet, von Äckern, von Saatgut, von Sauerteig. Also Essen spielt auch eine zentrale Rolle im Leben Jesu und wie er mit Menschen umgegangen ist. Warum? Warum sucht er diese Nähe, diese Beziehung beim gemeinsamen Essen? Weil ich denke, das wissen wir auch, Tischgemeinschaft ist etwas ganz Besonderes. Wenn man zusammen sitzt, wenn man zusammen isst, wenn man zusammen genießt, natürlich auch die guten Gaben genießt und jeder, der jetzt dreimal anders kommen darf, gespannt sein, was dann da als Hauptspeise kommt, sicher werdet ihr was Gutes vorbereiten. Es macht einfach Freude, das Essen und Trinken zu genießen. Aber beim Miteinander genießt man auch das Miteinander, die Gastfreundschaft, den Austausch, das Gespräch. Man hat Zeit, man kann auf Dinge kommen und Geschichten vielleicht erzählen, die man so auf die Kürze oder zwischen Tür und Angel nicht miteinander erleben und teilen kann. Und beim Miteinander essen, da ist man einfach auf eine besondere Weise miteinander verbunden. Und die Bibel sagt, wir sind da auch mit Gott verbunden, weil im biblischen Bereich, im alten Israel und auch zur Zeit Jesu, war jede Tischgemeinschaft im Grunde auch ein kleiner Gottesdienst. Und das ist auch das Besondere. Jede Tischgemeinschaft, jedes gemeinsame Essen war eigentlich ein kleiner Gottesdienst. Das wurde deutlich. wie das Essen angefangen wurde. Wenn die zusammenkamen, dann ist das Erste. Bis heute kann man das erleben, dass dann gesprochen wird, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Korns sprießen lässt. Das ist der Beginn des gemeinsamen Essens, insbesondere beim Sabbat, Feier oder anderer Feierlichkeiten, wo der Gastgeber, Mann oder Frau, wo der einfach dieses Wort spricht und dann das Brot geteilt wird und man mit dem gemeinsamen Brot als dem Grundnahrungsmittel beginnt, es zu essen. Und genauso wird es dann beendet am Schluss mit dem Segensspruch, gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welten, der dir die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Und das ist dann der Segensspruch über den Becher, über den man trinkt, Wein, meist verdünnt mit Wasser. Und ich nehme mal an, die Kinder haben noch nicht so viel von dem Wein mitbekommen, aber haben auch was zu trinken abbekommen. Da wird praktisch dann das ganze Essen eingebettet in die Gegenwart Gottes, in den ewigen Gott, in den Herrn aller Herren, König aller Könige, König der Welten. Und man weiß, von ihm kommt Brot, Essen und Trinken. Durch ihn, von ihm her leben wir, auf ihn zu leben wir. Und das war genauso, als Jesus auch das letzte Abendmahl gefeiert hat. Da war er auch mit seinen Jüngern zusammen. Und er hat die Worte gesprochen, die immer gesprochen werden, wenn man zusammen ist. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam, gelobt, gepriesen seist du, Herr unser König, König der Welten. Und er hat gesagt, er hat Brot ausgeteilt. Und nachher hat er auch den Wein ausgeteilt. Aber dann bei diesem letzten Abendmahl, an das wir uns heute auch erinnern und das wir feiern und genießen wollen in der Erinnerung, da hat Jesus noch andere Worte hinzugefügt. Und das waren einzigartige Worte. Und das waren Worte, die sind so noch nie vorher bei einem gemeinsamen Essen gesprochen worden. Und es waren Worte, die natürlich in der bestimmten Situation gesprochen wurden. Und die Jesus sich auch sicher ganz genau überlegt hat, was er jetzt noch dazu sagt. Denn er wusste und er ahnte, ich denke nicht nur ahnte, er wusste es, das ist tatsächlich das letzte Essen. Das ist tatsächlich die letzte gemeinsame Mahlzeit, die ich mit meinen Jüngern hier einnehme. Ob es die Jünger wussten, ist eine ganz andere Frage, wahrscheinlich nicht. Aber Jesus wusste es. Und es war ihm wichtig, gemeinsam zu essen, diese Feier, diese Gemeinschaft zu erleben. Es war ihm aber auch wichtig, den Jüngern etwas mitzugeben. Und das hat er in die Worte hineingelegt, die er zusätzlich gesprochen hat. Als er das Brot ausgeteilt hat, hat er gesagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Und als er den Wein ausgeteilt hat, hat er gesagt, das ist mein Blut für euch geflossen. Und das sind wichtige Worte, die in all dem, wie er es ausgeteilt hat, wie er es sich gegeben hat und wie es dann auch angekommen ist und später auch erst von den Jüngern wirklich in der tiefen Weise verstanden worden ist, sind das Worte, die unglaublich gefüllt sind. Weil Jesus macht hier deutlich, dass er sagt, mein ganzes Leben fasse ich in diesem Moment, in diese Gesten, in das zusammen, was jetzt geschieht. Mein Leben habe ich für euch gelebt. Mein Leben habe ich für die Menschen gelebt. Mein Leben habe ich für diese Welt gelebt. Und mein Leben gebe ich auch hin für euch und für die vielen Menschen. Das bin ich. Wenn ihr Brot und Wein, wenn ihr das nehmt, das bin ich. Ihr nehmt mich in euch auf. Und in dem, wie ich mich hingebe für euch, da liegt eine Grundlage für ein Miteinander, das einzigartig ist und das noch tiefer ist als jede Tischgemeinschaft, weil sie bestimmt werden darf von der Liebe und der Hingabe, die ich in Person bin und für die ich stehe mit meiner Lebenshingabe am Kreuz. Und so legt er in diese Worte auch hinein, dass dieses Blut vergossen wird für die Sünden, für die Schuld, dass in dem Aufnehmen, im Schmecken der Liebe Gottes und dessen, was er für uns tut, auch so viel Vergebung liegt, Verzeihung liegt, dass da Annahme liegt, dass da wirklich ein ganz, dass alles, was an Schuld und Sünde da ist, dadurch geklärt werden darf und vergeben sein darf. Das alles legt er in diese Worte hinein. Und die Jünger verstehen später, dass es Worte sind, wo Jesus die Gottesliebe, die Menschenfreundlichkeit Gottes sichtbar macht in seiner Person und in Brot und Wein auch schmeckbar macht. Dass er sagt, die Freundlichkeit, Menschenliebe Gottes ist erschienen und sie hat uns erlöst. Da ist Vergebung da, da ist neues Leben da, da ist Leben in Annahme da, da ist Treue da, da ist Sicherheit da, weil Jesus spricht auch von dem Bund, von der Zuversicht, die Menschen haben dürfen über das hinaus, was bald passieren wird. Denn was nach dieser letzten Nacht, nach diesem letzten Abendmahl passiert ist, war eine tiefe, tiefe Erschütterung, die die Jünger auch zutiefst durcheinander geworfen hat. Muss man auch immer wieder im Kopf haben, dass da ja etwas passiert ist, was die Welt eigentlich, die persönliche Welt durcheinander gebracht hat. Aber Jesus sagt, meine Treue ist da und sie wird auch sichtbar dann in der Auferstehung, in dem neuen Leben, das Jesus dann auch schon mit zuspricht. Und er sagt in diesen Worten beim letzten Abendmahl noch etwas, das eine ganz große Gewissheit ausspricht. Er spricht nämlich am Ende und sagt, Amen, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich einst wieder trinken werde im Reich Gottes. Und da gibt er den Jüngern, die da ist, etwas mit, wo er sagt, ich weiß, was jetzt passiert. Ich weiß, dass das, was passiert, nicht einfach ein Zufall ist. Das sind Menschen da, die mir nach dem Leben trachten und mir es auch nehmen werden. Aber das sind nicht blinde Zufälle, das ist nicht blindes Schicksal, sondern dieser Tod, diese Hingabe ist keine Katastrophe, sondern es ist ein Schritt, ein weiterer Schritt zum Reich Gottes, dass Gottes Reich anbrechen wird und ich weiß, dass meine Hingabe nicht sinnlos sein wird. Das legt er in diese Worte hinein. Und deshalb gibt er seinen Jüngern mit dem letzten Abendmahl, dass sie feiern, auch etwas mit. Er sagt, feiert das immer wieder. Feiert das, weil es sind drei Dinge mindestens, die mit diesem Mahl verbunden werden. Einerseits, dass Gemeinschaft gepflegt wird und dass Gemeinschaft da ist. Dass man diese Tischgemeinschaft, diese Freude aneinander, diese Freude am Leben und am Miteinander, an Versorgung, an Gutem, dass man die weiter pflegt. Dass das ein Teil des Lebens ist. Aber wenn ihr als zweites auch dieses Abendmahl feiert, dann nehmt es auch als Zeichen meiner besonderen Nähe. Denn ich bin in diesem Mahl mit dabei. Ihr habt Anteil an mir, an meinem Leben, an meinem Sterben, an meiner Auferstehung. In diesem Mahl lege ich meine Gegenwart als Auferstandener hinein. Und der Heilige Geist möchte mitten unter euch sein, wenn ihr Brot und Wein nehmt. Und das sind ja nicht für uns die Sakramente an sich, aber sie sind ein Zeichen, etwas, was wir uns neu aufnehmen und sagen, ja, ich möchte mir bewusst machen, dass Gottes Geist, Gottes schöpferischer Geist hier ist, in meinem Leben, in unserer Mitte, dass er der ist, der mir das Leben Jesu, die Vergebung Jesu, all das, was er für uns erwirkt hat, auch ganz bewusst zuspricht. Und ich darf das aufnehmen, ich darf schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, wie gut Gott ist und das bewusst aufnehmen. Und Jesus stellt, und das ist das Dritte, dieses Abendmahl dann in ganz großen Rahmen hinein und sagt, dieses Abendmahl, das wir feiern, das ihr als Jünger feiern werdet, das wird einmal eine ganz große Erfüllung finden. Im letzten großen Festmahl, das gefeiert wird, wenn er wiederkommt. In einem Mahl, dass in einer Feier, die alles übertreffen wird, was je auf dieser Erde an Festlichkeit da war. Und so gibt er ihnen drei Dinge mit und oder drei Blickrichtungen auch im Blick auf das Abendmahl. Zum einen, dass wenn wir das Abendmahl feiern und nehmen, dass wir zurückschauen und uns erinnern und sagen, ja, es gab diesen historischen Moment. Es gab diese Nacht des Verrats. Es gab diesen Tag, wo Jesus am Kreuz litt und starb. Es gab die Dunkelheit des Karsamstag und es gab die Auferstehung an Ostern. Das sind historische, Es ist Geschichte. Das ist etwas, an das wir uns erinnern dürfen und wissen, dass von dem leben wir, das ist geschehen auf dieser Erde. Der Blick zurück, aber auch der Blick in die Gegenwart, dass das, was geschehen ist, nicht lange Vergangenheit ist, sondern durch den Geist Gottes heute auch noch aktuell. Dass eben die Kraft der Vergebung, die Kraft der Annahme, auch heute für mein, für dein, für unser Leben und auch für das Leben derer, die ihn noch gar nicht kennen, immer noch eine reale Möglichkeit ist. Dass Vergebung, Verzeihung, dass Annahme, dass Liebe unser Leben umkrempeln kann und dass Schuld und Sünde wirklich vergeben wird. Und dass die Kraft der Auferstehung, das Leben, das Auferstehungsleben Jesu auch heute noch etwas ist, das wir erfahren können in neuem Mut, neuer Zuversicht und auch in dem Voranblicken, das wäre das Dritte, dass wir sagen, unser Leben hat eine Richtung. Wir leben nicht nur einfach in den Tag hinein, manchmal natürlich schon geht ein Tag wie der andere rum, aber im Grunde hat unser persönliches Leben und auch diese Geschichte dieser Welt eine Richtung auf unseren Herrn hin. Beziehungsweise, dass er zu uns kommt, darauf richten wir uns aus. Und diese Richtung, die feiern wir. Und das darf unser Leben bestimmen. Abendmahl, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Das, was uns die Bibel verheißt, was Jesus uns zusagt, wirklich auch im Lebensalltag mit drin haben. Wenn wir, wie am Anfang dieser Allianz-Gebetswoche, die Worte aus der Apostelgeschichte lesen von den ersten Jünger und Jüngerinnen Jesu, die dann zusammenkamen am Pfingsten und danach, dann heißt es dort, dass sie beieinander waren, dass sie miteinander gegessen haben und das Mahl des Herrn gefeiert haben. Ich lese Apostelgeschichte 2,46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit bestimmt. Und sie priesen Gott bei allem, was sie taten, standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese Verse aus der Apostelgeschichte kennen wir. Und die haben wir schon so oft gelesen und gehört und wahrgenommen. Und ich denke, wir sollten uns von diesen Versen auch wieder anstecken lassen und sagen, das war die Ersterfahrung von Menschen, die erlebt haben beim Essen und beim Trinken, beim Feier des Abendmahls, beim Erleben Gottes Geist und Gottes Kraft und Leben ist unter uns, dass sie da wirklich eine Transformation und Veränderung ihres Lebens erfahren haben. Dass sie für sich persönlich klarer geworden sind mit dem, was in ihnen sich selber vorgeht. Dass sie in ihren Beziehungen miteinander eine neue Basis gefunden haben. Dass sie in ihren Lebensumständen eine Ausrichtung bekommen haben, gesagt haben, ja, egal wo ich jetzt gerade bin, in welchen Lebensumständen, ich habe eine Perspektive, ich habe Hoffnung. Und dass sie gemeinsam als Gemeinschaft auch entdeckt haben, wir sind zusammengestellt, um hier in unserer Welt, in unserer Zeit einen Unterschied zu machen. Es war eine fröhliche Tischgemeinschaft, wo die Gnade und die Liebe Gottes, wo sie wirklich sich ausgebreitet hat und wo sie das Leben bestimmt hat. Und genau das glauben wir doch, dass es heute auch noch schmeckbar und erlebbar ist. Und deshalb feiern wir gleich das Abendmahl und sagen, ja, lieber Herr, ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte deine Freundlichkeit, deine Liebe, ich möchte dein Leben, dich selber auch spüren und schmecken. Jetzt kann man sagen, gut, es ist besser, wenn man eben zusammensitzt und ein ausführliches Essen isst miteinander. Da kann man halt auch noch ein bisschen mehr schmecken. Und das ist tatsächlich auch so. Deshalb soll das ja auch sein und ist das auch so wichtig. Aber wenn wir Brot und Wein zeichenhaft aufnehmen, dann ist es auch die Einladung, genau das, was jetzt vielleicht auch in unserem Herzen angeklungen ist, wieder neu reinzulassen. Dass Gott auch mir und dir und uns anbetet und sagt, schmecke doch, komm und iss und trink. Schmeck doch, wie freundlich ich bin. Schmeck doch meine Liebe, meine Annahme, schmeckt doch das, was du brauchst. Und vielleicht ist es einfach, dass wir heute Morgen sagen, Herr, ja, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und haben unsere persönlichen Überlegungen und Pläne. Aber Herr, ich möchte wieder neu schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Lass mich auch spüren und wieder neu erfahren, dass deine Freundlichkeit auch die Stellen findet, wo sie bei mir andocken kann. Weil das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, dass wir die Rezeptoren haben, um das wirklich aufzunehmen. Dass wir uns neu öffnen und sagen, ja, Herr, ich möchte dich schmecken und dich erleben. Vielleicht brauchen wir eine ganz bestimmte Versorgung. Vielleicht brauchen wir was ganz Bestimmtes an Vergebung, an Gnade, an Heilung oder vielleicht auch an neuer Ermutigung und Zuversicht. Auch das dürfen wir hineinlegen, wenn wir Abendmahl miteinander feiern und sagen, Herr, begegne mir gerade dort. Und dann ist das andere, dass uns das Abendmahl ja auch miteinander verbindet und dass die Einladung ja im Plural geschieht. Und es heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dass wir im Miteinander einnehmen, auch wenn es nur zeichenhaft ist, uns wieder neu in den Blick nehmen und sagen, ja, schön, dass wir einander haben. Schön, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Schön, dass ich einen Bruder, eine Schwester an meiner Seite habe. Schön, dass wir Gemeinde sein dürfen in dieser Zeit, dass wir Gemeinschaft leben und erfahren dürfen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch ganz neu danach und sagen, Herr, belebt auch diesen Moment von Gemeinschaft, dass wir schmecken und sehen, wie freundlich du auch für uns als Christusgemeinde hier vor Ort bist. Und das Dritte, was wir dann vielleicht auch noch mit hineinlegen in unser Gebet, dass wir sagen, Herr, wir wollen auch in die Sendung hineinkommen. Wir wollen uns auch von dem Abendmahl wieder senden und auf den Weg stellen lassen. Nicht nur für uns persönlich zu schmecken und zu sehen, wie gut du bist, sondern uns auch von diesem Erleben in Bewegung setzen lassen, damit die Freundlichkeit und Liebe Gottes etwas ist, was Kreise zieht. In unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, da wo wir unterwegs sind. Und er sagt, das ist heute Morgen vorbereitet für uns. Er ist da, er will uns begegnen, er lädt uns ein, dass wir schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Ich möchte noch mit uns beten. Und dann wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Lieber Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Und du hast uns geschaffen, dass wir in Beziehung zu dir leben dürfen. Und du hast diese Welt geschaffen und hast eine Fülle mitgegeben an Gutem, das von Anfang so gedacht war, dass wir es genießen dürfen und darin uns lebendig fühlen dürfen und dann auch gestärkt werden und es als Gaben von dir her empfangen. Wir danken dir für deine Freundlichkeit, in der du uns auch dort abholst, wo wir weit weg sind von dir. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns Menschen wirklich zum Vater zurückzubringen und uns neu hineinzuführen in den Raum der Gnade, wo ein Tisch der Freundlichkeit Gottes für uns gedeckt ist, wo wir spüren, dass wir angenommen und geliebt sind, wo wir willkommen geheißen werden als Kinder des Vaters im Himmel, als Söhne und Töchter, wo wir uns zusammen wahrnehmen dürfen als Familie, die um den Tisch sitzt, als Menschen, die du zusammengestellt hast für eine Gemeinschaft, die, wo du der Herr bist und wo du im Mittelpunkt bist. Herr, und lass uns neu auch diese Freundlichkeit so erleben, dass sie uns ausfüllt und in Bewegung bringt, um dann auch von tiefstem Herzen beten zu können, dass dein Name geheiligt wird, dass dein Wille geschieht und dass dein Reich kommt. Vater, und darum bitten wir, dass das ganz neu in diesem Jahr in unserem persönlichen Leben und auch in unserem Miteinander sichtbar wird, wie deine Freundlichkeit und Güte uns wirklich erleuchtet und hell macht und uns auf einem guten Weg voranbringt. Herr, nun beten wir auch für die Zeit des Abendmahls, dass du uns einfach durch deinen Geist noch persönlich nachklingen lässt oder dort berührst und stärkst, wo wir es brauchen, dort begegnest und heilst, wo wir ja von dir einfach neue Nähe oder auch neue ja, Liebe und Annahme nötig haben. Danke, Herr, dass du ein reicher Gott bist und danke, dass du uns an deiner Freude und an deinem Leben Anteil gibst. Amen.